Ja, vielen Dank. So, und zwar fange ich da mal an. Ist ganz, ganz einfach wirklich. Und zwar gibt es einen Weg, auf dem wir gehen. So, das sind wir. Wer mal bei Sebulon war, weiß, dass bei mir die Menschen immer so aussehen. Ich mache mal noch jemand Größeres mit hin. Kann noch jemand Größeres auf dem Weg sein? Vielleicht sieht man es besser. So, und das sind wir. Wir sind auf dem Weg zu unserem Ziel. Das Ziel ist die ungestörte Gemeinschaft mit Jesus. Das ist unser Leben mit unserem Herrn. Hier und auch in Ewigkeit. Und da sind wir auf dem Weg dahin. So. Also ich glaube, das ist soweit nichts Neues. Und auf dem Weg kommen wir hin, auf dem Weg kommen wir an, bei dem Ziel kommen wir an in der Ewigkeit mit ihm, wenn wir auf dem Weg bleiben. Das heißt, wenn wir bei Jesus bleiben. Jesus sagt, ich bin der Weg. Auch die Wahrheit und das Leben. Wenn wir also auf dem Weg bleiben, kommen wir zum Ziel. Dem Leben mit Jesus in der Ewigkeit und auch zu dem Ziel, was Jesus mit uns und durch uns machen möchte. Zu diesem Ziel kommen wir immer, solange wir auf dem Weg bleiben. So. Und nun gibt es Kräfte, die uns von dem Weg wegziehen wollen. Die sind hier, unterhalb von dem Weg, weil die aus der Finsternis kommen. Und die haben ein Lasso. Hier ist eine Schlinge dran. Das werfen die aus und wollen uns von dem Weg runterziehen. Von dem Weg, der zu dem Ziel, von dem Leben mit Jesus führt. Und die werfen das immer wieder aus. Und immer wieder werfen die das aus. Und das Lasso sind Lügen. Das Lasso, was diese Finsterniskräfte benutzen, sind Lügen. Und das war auch schon immer so gewesen. Und Jesus hat das treffenderweise bezeichnet, dass er gesagt hat, der Satan ist ein Lügner von Anfang an. Und aus ihm kommt nichts anderes als Lüge. Und seine Helfershelfer sind Lügengedanken, sind Lügengefühle. Alles, was von ihm ausgeht, ist Lüge. Lüge ist das, was nicht wahr ist. Alles, was von ihm ausgeht, von dem Satan, ist nicht wahr. Er macht den Anschein, als wäre es wahr, und er lässt es uns sich so anfühlen, als wäre es wahr, aber es ist nicht wahr. Und diese Lügen, die ziehen, die haben, dieses Lasso hat so ein Ziel. Das Ziel sind zum einen unsere Gedanken und zum anderen unsere Gefühle. So, ich mal den mal noch ein bisschen kräftiger mit dem anderen Stift. Also das Lasso mit den Lügen zielt auf unsere Gedanken und auf unsere Gefühle. Und die Hauptaussage von dem, was an Lüge kommt, von diesen finsteren Mächten, ist, dass sie uns belügen über unser Ziel, über unseren Herrn, über unseren Retter, über Jesus selber. Darüber belügen sie uns. Und die wollen uns vermitteln, am Ende bist du der, der dumm dasteht, wenn du Jesus nachfolgst. Wenn du auf dem Weg bleibst, du merkst doch selber, wie sich das anfühlt. Du stehst damit dumm da. Und die, die nicht auf dem Weg sind, das sind die, die am Ende gut dastehen. Vielleicht hat der eine oder andere so einen Gedanken mal gehabt. Dann gibt es diese bekannte Lüge, die schon Adam und Eva gesagt wurde, sollte Gott gesagt haben, nein, Gott weiß, wenn ihr von dem Baum esst, dann werdet ihr endlich so sein wie Gott. Und das will der verhindern. Es ist eine Urlüge von Gott, vom Teufel über Gott, dass er uns nichts Gutes gönnt. Der Teufel hat dem Gott unterstellt, dass er verhindern möchte, dass die Menschen so sein sollen wie er, in seiner Schönheit und in seiner Gegenwart leben, obwohl sie dort lebten, obwohl sie seine Gegenwart genossen haben. Und diese Lügengedanken sendet er täglich aus, durch verschiedenste Situationen, in denen wir kommen, durch Dinge, die wir hören, durch Dinge, die uns begegnen, versucht er uns zu vermitteln, entweder über unsere Gefühle oder über unseren Verstand. Der Weg, den du gehst, der ist kein wirklich schöner und freudiger Weg. Der Weg, den du gehst, ist ein Weg von Mühe und von Sorge und von Stress. Und die, die den nicht gehen, die haben es leichter. Und weil der Teufel ein Lügner ist, ist das Gegenteil davon wahr. Nur unsere Gefühle sind keine neutralen Dinge. Unsere Gefühle sind nicht neutral, sondern unsere Gefühle werden von dem beeinflusst, was wir im Herzen glauben. Und wenn diese Lügengedanken in unseren Gefühlen wüten wollen, könnte das nur, wenn wir in unserem Herzen ein bisschen wackelig sind über unseren Glauben, wer unser Herr, wer unser Gott ist und wie er ist. Und die Sachen sind mitunter sehr spitzfindig. Der Teufel versucht auf die verschiedenste Art und Weise, uns an den Punkten von seinen Lügen zu überzeugen, wo wir am leichtesten das glauben. Und jeder von uns hat einen Punkt, wo irgendwie schwach ist. Jeder von uns hat Stellen in seiner Persönlichkeit, die einfach ein bisschen schwach sind. Und genau dort versucht er am meisten, seine Lügen draufzusetzen. Das haut das Lasso an die Bereiche in unserer Person, die schwach sind. So, das ist der Fakt. Und das weiß er, dass es auch oft geklappt hat. Und jetzt gibt es etwas, was im Wort Gottes steht, was ich gern vorlesen möchte. Im Nehemia 8, Vers 10 steht es. Ich lese Vers 9 und Vers 10. Im Nehemia 8. Das ist eine Situation, an der das Volk Israel wieder zu Gott umkehrt. Die Priester und die Verantwortlichen Buße tun und das ganze Volk zu Gott kommt und das Gesetz Gottes neu hört. Da steht, und Nehemia, das ist der Tirschatta oder Statthalter, sein Statthaltertitel, und der Priester Esra, der Schriftgelehrte und die Leviten, die das Volk belehrten, sagten zum ganzen Volk, dieser Tag ist dem Herrn, eurem Gott, heilig. Seid nicht traurig und weint nicht. Denn das ganze Volk weinte, als es die Worte des Gesetzes hörte. Und er sagte weiter zu ihnen, geht hin, esst fette Speisen und trinkt süße Getränke und sendet dem Anteile, für den nichts zubereitet ist. Denn der Tag ist unserem Herrn heilig. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn, sie ist euer Schutz. Oder eine wörtliche Übersetzung dafür, eure Bergfestung. Die Freude am Herrn, sie ist eure Bergfestung. Und Bergfestungen wurden zu dem Zweck angelegt, dass sie nicht eingenommen werden können. Also auch die mittelalterlichen Burgen wurden meistens auf dem Felsen errichtet, wo man ganz einfach nicht so ran konnte mit der damaligen Waffentechnik. Also mit so etwas vergleicht es der Heilige Geist, die Freude an unserem Herrn. Die Freude an unserem Herrn ist, wie auf einer Burg wohnen, die für den Feind unerreichbar ist. So, und das stelle ich mal da. Da gibt es einen Schutzraum, unter dem wir uns befinden, der für dieses Lasso von Lügen absolut unerreichbar ist. Ich habe das den Kindern so erklärt, es gibt verschiedene Computerspiele, zum Beispiel Moorhoon Cup, und da gibt es die Möglichkeit, dass das Fahrzeug, was da auf dem Bildschirm fährt, für die kleinen Schikanen unerreichbar ist. Und das wird dann so als unsichtbar dargestellt. Wer Kinder hat, könnte das kennen. Und so etwas ist das. Wenn wir uns wirklich an unserem Herrn freuen, ist das so, dass dieses Lügenlasso uns nicht erreichen kann. Es steht in Gottes Wort, die Freude am Herrn ist euer Schutz, ist eure Bergfestung. Und wenn ich Freude habe an Jesus, wenn ich Freude an meinem Gott habe, dann können die Lügen mich nicht treffen, dann kann ich innerlich mit Überzeugung sagen, mir geht's gut bei meinem Herrn. Ich brauche nicht woanders zu suchen. Bei meinem Herrn geht mir's besser als sonst irgendwo anders. Und ich denke, das haben wir vorhin wieder ein Stück erlebt. Wenn wir in Gottes Gegenwart kommen, da ist bei ihm Freude. Und eine Freude, die es nirgendwo anders gibt. Und diese Freude am Herrn, die ist unser Schutz. Den mache ich mal noch ein bisschen dicker. Gegen diese Lügen des Teufels, die er zuallererst über Gott verbreitet und über seinen Charakter. Wenn wir uns an unserem Gott freuen, dann kann er seine Lügen über Gottes Charakter stecken lassen, weil sie uns nicht erreichen. Noch eine Begründung dafür, warum die Freude am Herrn unser Schutz ist, ist, dass wir das gerne tun, woran wir Freude haben. Wenn wir an unserem Herrn Freude haben, haben wir gerne mit ihm Gemeinschaft. Und wenn wir mit ihm Gemeinschaft haben, können diese Lügen unser Herz nicht erreichen. Deswegen ist es so tief wahr, dass die Freude an unserem Herrn unser Schutz ist, davor belogen und betrogen zu werden von dem Feind unseres Herrn und von unserem Feind. Und dieser Schutz ist ein Raum, den es überall geben kann. Den kann es auch geben in traurigen Umständen. Die Freude am Herrn hat nichts damit zu tun, dass wir mitunter in traurigen Situationen sind und das dann ignorieren müssten. Wir können trauern und gleichzeitig Freude an Gott haben. Wir können über Dinge und Situationen traurig sein und uns dennoch an Gott freuen. Und das ist eine übernatürliche Freude, die der Heilige Geist schafft. Und dieser Schutzraum, der macht uns unangreifbar für die Lügen des Teufels. Wenn wir dem Herrn nachfolgen, ohne Freude an ihm haben zu wollen, ist unsere Gefühlswelt anfällig für die Lügen des Teufels, weil wir ja schon die Nachfolge als mühsam empfinden und dann kommen da noch so ein paar Gedanken rein, die das noch bestätigen und dann sind wir geneigt, irgendwie, dass das bröckelt in unseren Gedanken, dass Gott gut wäre, dass es sich lohnen würde, ihm nachzufolgen. Solche Sachen kommen ins Bröckeln durch diese Lügen, wenn wir schon eine Nachfolge hinter Jesus leben, die uns selber schon keine Freude macht. Die wir aber sagen, Mensch, ich halte das aber durch, weil ich muss das ja durchhalten und ich muss auch den Ansprüchen Gottes gerecht werden. Und ich habe mir das einmal so vorgenommen, also muss ich das auch durchhalten, aber Spaß macht mir es keinen. Das ist nicht Gottes Wort. Das ist auch nicht die Perspektive, die uns Jesus gibt. Das ist auch nicht das, was Gott als Evangelium gegeben hat, als Botschaft gegeben hat. Gott hat gesagt, ihr dürft und ihr sollt erwarten, dass die Nachfolge euch Freude macht. Das habe ich verheißen. Mir nachzufolgen bedeutet zum einen natürlich Widerstand, bedeutet auch Leid, aber in dem allen bedeutet es zuallererst Freude. Und möchte jeden von euch ermutigen, lasst euch nicht zufriedenstellen damit, dass Jesus zu folgen irgendetwas ist, was man gerade so durchhält und halt irgendwie auf sich nimmt, sondern die Perspektive aus Gottes Wort ist, dass wir uns darin freuen, Jesus nachzufolgen. Dass wir uns darin freuen, ihn zu sehen, wie er ist. Und der Teufel versucht alles, uns an dieser Stelle zu kriegen, dass uns die Nachfolge keine Freude macht. Ich möchte noch ein Wort lesen aus dem Philipperbrief, was sicherlich bekannt ist, im Kapitel 4. Da steht, da schreibt Paulus an die Philipper: Freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Freut euch im Herrn alle Zeit. Ich glaube, es steht nicht umsonst hier, freut euch im Herrn alle Zeit. Paulus fordert uns nicht auf zu sagen, freut euch an euren Umständen alle Zeit, weil die können unerfreulich sein. Aber hier steht, freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Und ich glaube, dahinter steckt einfach das Bewusstsein von Paulus, wie immens wichtig das ist, dass wir Freude an Jesus haben. Wie existenziell notwendig das für unsere Nachfolge ist, dass wir uns an Jesus freuen. Und dass wir das trainieren, uns an ihm zu freuen. Und nur scheint das ein Widerspruch zu sein, etwas zu trainieren, woran ich mich freuen soll. Wir kennen Dinge, an denen wir uns freuen, meist als Sachen, die irgendwie ohne Anstrengung zu erreichen sind. Aber da gibt es einen Zusammenhang, dass es ein Training erfordert, sich an Jesus zu freuen. Und ich werde, umso mehr ich mich an ihm freue, zu diesem Training motiviert. Und je mehr ich trainiere, desto mehr bekomme ich Freude. Das ist eine Sache, die sich miteinander aufbaut. Freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Und wenn es eine Freude wäre, die von Umständen abhängig wäre, dann könnte sich Paulus nicht getrauen, dazu aufzufordern. Weil dann könnten die Leute ja nichts dafür, ob sie Grund zur Freude haben oder nicht Grund zur Freude haben. Dann wäre es vermessen, so eine Aufforderung zu geben, freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Wenn wir nichts dafür könnten, ob wir uns freuen können oder nicht, dann dürfte niemand uns dazu auffordern. Aber so gibt es einen Weg, Freude an Gott zu bekommen. Und die Freude an Jesus kommt durch die Gemeinschaft mit ihm. Kennt ihr den Spruch? Der Appetit kommt beim Essen. Und in der Gemeinschaft mit Jesus ist es umso mehr wahr. Die Freude an der Gemeinschaft mit ihm kommt durch Gemeinschaft mit ihm. Und ich krieg Freude an Jesus, indem ich die Gemeinschaft mit ihm suche. Und durch die Gemeinschaft mit ihm bekomme ich Freude an ihm. Und das kann ich doch bezeugen. Es gibt viele Situationen, die für mich manchmal bedrückend sind oder keinen Anlass zur Freude zu bieten scheinen. Und ich finde in mir auch nichts, was mich dann aufbaut. Da ist nichts da. Und dann habe ich schon wirklich oft erleben dürfen, dass wenn ich sage, Jesus, so wie ich jetzt bin, komme ich zu dir. Da ist keine Freude, da ist Frust, da ist Ärger, da ist Traurigkeit. Ich möchte dein Wort bekommen, möchte dein Wort lesen. Und dann ist es wirklich so, dass Gottes Wort in mir Gemeinschaft mit Jesus schafft. Das ist ganz, ganz einfach. Da ist überhaupt nichts ganz Schwieriges dabei. Und dann kommt wieder Freude an Jesus. Die kommt. Und da möchte ich noch ein drittes Wort dazu nehmen. Das ist im Psalm 119, im Vers 162. Da steht, ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute macht. Also, es gab eine unverhohlene Freude in einer Armee, wenn sie Beute gemacht haben. Die haben sich da riesig gefreut, haben da gefeiert. Und diese Freude kannte David, weil er von Gott in solche Situationen gestellt wurde, wo er kämpfen musste. So, dann steht hier, ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute macht. Stehst mal in das im Zusammenhang der Verse davor und dahinter. Da steht, Oberste haben mich verfolgt ohne Ursache. Aber vor deinem Wort hat mein Herz gebebt. Das ist so gewaltig. David kannte Situationen und Widerstände und der größte Teil seines Lebens war von Konfliktsituationen gekennzeichnet. Es gab kaum eine Zeit im Leben von David, wo es nicht irgendeinen Konflikt gab, wo nicht irgendjemand massiv gegen ihn gestanden hätte. Und hier steht, Oberste haben mich verfolgt ohne Ursache. Und wenn wir die Sache von Saul kennen, dann ist es völlig sonnenklar. Es gab keine Ursache für Saul, David zu verfolgen und ihn nach dem Leben zu trachten. Und er schreibt hier, Oberste haben mich verfolgt ohne Ursache. Aber vor deinem Wort hat mein Herz gebebt. Und ich verstehe das so, von deinem Wort war mein Herz mehr als alles andere beeindruckt. Mein Herz, mein Inneres war mehr von deinem Wort beeindruckt und von dem, was du sagst und denkst, als von diesen mich ungerechtfertigterweise verfolgenden Feinden. Mein Herz hat mehr Achtung, Ehrfurcht, Respekt und Eindruck von deinem Wort als von den Feinden, die mich hier verfolgen. Und das Resultat daraus war, im Vers 162, ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute macht. Und diese Freude ist ein Geheimnis, was es nur in Gott gibt. Diese Art Freude gibt es nur bei Gott. Und diese Art Freude ist etwas, was die gesamte Persönlichkeit durchdringt und auferbaut und stärkt. Dann steht 163, Lüge hasse und verabscheue ich, dein Gesetz liebe ich. Und mit Gesetz ist in diesem Psalm generell das Wort Gottes gemeint. Die gesamte Offenbarung Gottes, die er von sich selbst gibt, ist damit gemeint, mit dein Gesetz liebe ich. In dem Zusammenhang von diesem Psalm ist nicht davon die Rede, die Vorschriften des mosaischen Gesetzes allein liebe ich, sondern die gesamte Offenbarung, die in Gottes Wort über Gott ist, die liebe ich. 7-mal am Tag lobe ich dich wegen der Bestimmungen deiner Gerechtigkeit. Vers 164 dann. Großen Frieden haben die, die dein Gesetz lieben. Sie trifft kein Straucheln. Ich habe auf dein Heil gewartet, Herr, und deine Gebote habe ich erfüllt. Meine Seele hat deine Zeugnisse befolgt und ich liebe sie sehr. Deine Vorschriften und deine Zeugnisse habe ich befolgt, denn alle meine Wege sind bei dir. Die ersten 3 Verse nochmal im Zusammenhang. Oberste haben mich verfolgt ohne Ursache, aber vor deinem Wort hat mein Herz gebebt. Ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Freude macht. Lüge hasse und verabscheue ich, dein Gesetz liebe ich. Und das ist etwas, was der Heilige Geist in dem David aufgebaut hat. Er hat ihm Offenbarung gegeben über den Charakter Gottes durch sein Wort. Und darum ist dieses Wort für den David so zu dieser existenziellen Freude geworden. Wie einer, der große Beute macht. Das heißt, ich lese jetzt dein Wort, das ist, davon erwarte ich mehr Erfüllung, mehr Stärkung, mehr Genugtuung für mich selber als von allen anderen Dingen. Und das Resultat davon, dass er sich tatsächlich darüber freut. Und die Folge davon ist, Lüge hasse und verabscheue ich. Dein Gesetz liebe ich. Also diese Freude, die der David empfangen hat, durch das Wort Gottes, hat in seinem Herzen einen Schutz gebaut, dass er sagen kann, Lüge hasse und verabscheue ich. Diese verführerischen Gedanken, die mich versuchen wollen, zu Selbstmitleid zu ziehen, wie schlecht ich doch dran bin, weil ich Jesus nachfolge und wie gut es die anderen haben, die das nicht machen, die sich sowas nicht auferlegen. Diese lügenhaften Selbstmitleidsgedanken konnten abprallen, weil er gesagt hat, ich freue mich über dein Wort mehr als einer, der große Beute macht. Ich habe mehr als das, was ich hier als scheinbares Angebot von Freude kriege. Deswegen war er geschützt davor, dass diese Lügen in seinem Herzen landen konnten. Und wenn hier im Psalm 162 steht, ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute macht, dann hängt das auch eng damit zusammen, dass Jesus von sich selbst sagt, ich bin das lebendige Wort Gottes. Also man kann es fast austauschen. Man könnte auch hier einsetzen, ohne den Sinn zu verfälschen, ich freue mich über deinen Sohn Jesus Christus, wie einer, der große Beute macht. Ich freue mich am Herrn, weil ich mich an seinem Wort freue. Und jetzt gibt es dadurch auch eine praktische Hilfe für uns. Wie kommen wir denn zu diesem Schutzraum, wenn wir ihn nicht haben? Wenn wir den auch in uns selbst nicht finden können. Es ist schön und gut, dass die Freude am Herrn mein Schutz ist, aber wenn ich sie nicht habe, woher soll ich denn die nehmen? Und da ist dieser Vers, glaube ich, ein Schlüssel dafür, wo steht, ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute macht, indem wir simpel Gottes Wort in uns aufnehmen, wächst unsere Freude an unserem Herrn. Das ist Wahrheit. Und wir haben eine Möglichkeit, diesem Schutz, dieser Schutzglocke für unser Herz Substanz zu verleihen, wenn wir Gottes Wort in uns aufnehmen, das lesen und für uns und vor uns selber aussprechen. Das ist wirklich nicht schwerer. Und deswegen, glaube ich, soll das uns ermutigen, möchte uns der Heilige Geist ermutigen und sagen, nimm Gottes Wort, weil durch das Wort Gottes in dir die Freude an dem wächst, der das Wort selber ist. Und dadurch wirst du geschützt vor diesen lügnerischen Gedanken. Wir brauchen Wahrheit außerhalb unseres Selbst. Wir können nicht nach Wahrheit suchen in unseren Gefühlen. Unsere Gefühle hat Gott geschaffen, um das zum Ausdruck zu bringen, was er schafft in uns. Unsere Gefühle haben von sich aus keine Kraft, Orientierung zu geben. Unsere Gefühle reagieren auf Dinge, die in unserem Herzen sind. Wenn wir unserem Herzen Gottes Wort und die Freude an unserem Herrn groß sein lassen, werden auch unsere Gefühle Freude an Jesus zum Ausdruck bringen, für uns selbst und auch für andere. Unsere Gefühle brauchen eine Anleitung, was sie fühlen sollen, wie in dem Psalm steht. Auf meine Seele preise den Herrn. David fordert seine Seele auf, Gott zu preisen. Aber ich fühle mich doch gar nicht so. Wie soll ich denn dann Gott preisen? Das ist das, wenn wir in unseren Gefühlen nach Orientierung suchen. Suchen wir aber in Gottes Wort nach Orientierung, dann können wir sagen, auf meine Seele preise den Herrn. Ich fordere dich auf, meine Seele, den Herrn zu preisen. Mach das, wofür du geschaffen bist. Freu dich an Jesus. Der Heilige Geist in uns schafft das zusammen mit unserem Geist, dass wir der Seele die Richtung geben können und auch müssen. Unsere Seele ist kein unabhängiges und unparteiisches Ding in uns, sondern ist ein etwas von Gott geschaffenes, um das, was er gegeben hat, zum Leben lebendig zum Ausdruck zu bringen. Und je nachdem, womit sie gefüttert wird, das bringt sie zum Ausdruck, die Seele. Und da gibt es so ein Beispiel in den Mosebüchern, wo Gott gesagt hat zu dem Volk Israel, bindet dir meine Worte als Riemen um den Arm und um die Gelenke und ich glaube auch um den Körper und schreibt da drauf das Gesetz des Herrn. Und diese Riemen, Leder, war damals ganz einfach das Medium, auf Dinge festgehalten wurden, womit man sich Dinge in Erinnerung gerufen hat. Und ich wage mal zu behaupten, damit ist ausgedrückt, mach was, wodurch du dich selbst im Alltag an Gottes Wort erinnerst. Das war dazu gedacht, dass man Gottes Wort beständig in seiner Nähe hatte. Nun haben wir keine Lederriemen mehr, auf die wir schreiben, sondern wir haben Papier und Stift zum einen. Und wir haben inzwischen auch elektronische Medien, auf denen wir Dinge notieren können. Und ich habe das mal angefangen und jetzt wieder entdeckt, wie gut das ist, Gottes Wort sich selbst vorzulesen und das meinetwegen auf dem MP3-Player aufzunehmen. Und dann kannst du bei einer Hausarbeit oder bei einer Routinegeschichte dir den Knopf ins Ohr machen und lässt dir Gottes Wort vorlesen. Ich glaube, diese Anleitung mit diesen Lederriemen war einfach, dass Gott gesagt hat, die Menschen brauchen etwas Praktisches, um sich an mein Wort zu erinnern, dass das Wort immer vor ihren Augen ist. Und wir haben viele praktische Möglichkeiten und noch viel bequemere als damals, um uns selbst Gottes Wort vor Augen zu halten. Wir haben es gedruckt auf Papier. Wir brauchen es nicht mehr selber abzuschreiben. Wir können es lesen. Und wir können elektronische Medien nutzen und die Bequemlichkeit, sich einen Knopf ins Ohr zu stecken und sich was anzuhören, um uns mit Gottes Wort zu füllen. Und bin da ganz am Anfang, aber ich habe das entdeckt als eine Chance, dass ich Gottes Wort mir anhören kann und meine Gefühle können sich einordnen nach dem, was meine Ohren hören. Und wenn ich Gottes Wort höre, dann schafft das in mir Wahrheit. Und wenn hier steht, ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute macht, ist das immer eine Folge auf Gottes Wort. Auf das Wort Gottes, was in meinem Herzen Raum nimmt, folgt immer Freude an Gott. Immer. Gottes Wort kann Traurigkeiten über Führung schaffen, kann mich betroffen machen über Dinge, die ich falsch gemacht habe, kann mich von Sünde überführen und ich kann zerknirscht sein. Aber in Bezug auf Gott selbst schafft Gottes Wort immer Freude. Gottes Wort schafft immer in uns Freude über ihn, über den, der es gegeben hat. Und eine Voraussetzung dafür, dass das in mir wirkt, ist, dass ich Hunger danach habe. Und dass ich dann in den richtigen Schrank gehe und mir das richtige Essen raushole. Dass der Hunger, den ich in meinem Herzen habe, den jeder hat, dass ich den mit dem richtigen Essen stille. Eben nicht, indem ich mich versuche, maximal abzulenken, nicht indem ich in Selbstmitleid traurig bin, nicht indem ich letzten Endes zornig oder misstrauisch Gott gegenüber bin, sondern indem ich die Schranktür aufmache und sage, Herr, ich esse jetzt dein Wort, weil ich habe in mir nichts, was mich aufbaut. Herr, baue mich auf durch dein Wort. Und dadurch schafft Gott in uns die Freude, die uns immun macht gegen diese Lügenangriffe vom Teufel. Jo. Und an dieser Stelle gilt auch, extrem wahr gilt das, der Appetit kommt beim Essen. Ich krieg Appetit auf Gottes Wort durch Lesen oder Hören von Gottes Wort. Und ich krieg letzten Endes fast eine Abneigung dagegen, Gottes Wort zu lesen und aufzunehmen, wenn ich es wenig mache. Und an dieser Stelle hat Gott uns die Fähigkeit und die Autorität gegeben, zu entscheiden, das Richtige zu tun und zu sagen, Herr, ich suche dich durch dein Wort. Und ich bitte dich, dass du in mir die Freude über dich aufbaust und groß machst. Und wenn ich Freude an meinem Herrn habe, dann habe ich gerne Gemeinschaft mit ihm. Und wenn ich gerne Gemeinschaft mit ihm habe, bekomme ich Freude an ihm. Ja, ich denke, oder ich würde das empfehlen, dass wir dafür beten, dass wir sagen, komm bitte, Heiliger Geist, und hilf mir, Freude an meinem Herrn zu haben. Hilf mir in der Situation, wo ich jetzt bin, dass ich mich, trotz dass die Umstände traurig sind oder ich vielleicht gelangweilt bin von deinem Wort oder lange nichts von dir gespürt habe, ich möchte, dass du mir Freude an dir schaffst in meinem Herzen. Und will Gott vertrauen, dass er dieses Wunder tut, dass er in mir Freude an ihm selbst schafft. Okay. Ja, wer das mitmachen möchte, geht einfach mit ins Gebet. Wir wollen nur noch ein Stück still sein, wo das jeder auch selbst beten kann. Vater, wir kommen zu dir in Jesu Namen. Und wir erkennen aus deinem Wort, dass du gesagt hast, dass die Freude an dir unser Schutz ist. Und Vater, wir bekennen dir auch, dass wir uns Freude an dir nicht selber schaffen können. Es geht nicht. Und Vater, so kommen wir zu dir in Jesu Namen und beten um dein gutes Werk in unserem Herzen, dass du in uns Freude an dir selber erschaffst, dass du uns den Weg leitest in unserem Geist, Freude an deinem Wort zu haben. Vater, wir beten darum in Jesu Namen, dass du deinen Geist in uns wirksam sein lässt, dass er in uns diesen Hunger und den Appetit nach deinem Wort und nach dir schafft, weil wir wissen und glauben, dass das in unserem Herzen Freude an dir selbst bewirkt. Wir wollen dafür trauen, Heiliger Geist, dass du das in uns tust. Und wir bitten dich, Heiliger Geist, komm in unser Herz und schaffe in uns die Freude an unserem Herrn Jesus, die unser Schutz ist. Heiliger Geist, komm und hilf uns bitte, die Macht unserer Gefühle zu überwinden, wenn sie das Gegenteil davon wahrnehmen, wenn sich unser Leben als das Gegenteil von der Freude an dir anfühlt. Komm bitte, Heiliger Geist, hilf das in unserem Herzen zu überwinden, dass wir sehen können, dass die Gemeinschaft mit dir selber Freude bedeutet. Komm bitte, Heiliger Geist, und hilf uns, durchzubrechen, wo es uns noch schwerfällt, wirklich Gottes Wort aufzunehmen und zu essen. Lass uns durchbrechen, Heiliger Geist, dass uns dort nichts aufhält, dort Sicherheit, Frieden, Stärke und Freude zu finden, in deinem Wort, an dir selbst, Herr. Wir bringen in Jesu Namen die Geister und dämonischen Mächte von Lüge zum Schweigen, die unterstellen, dass es bei Gott keine Freude geben würde, die unterstellen, dass der Weg mit Gott ein mühsamer und beschwerlicher Weg wäre, die unterstellen, dass man Gott letzten Endes nicht vertrauen könnte. Widerstehen euch, ihr dämonischen Mächte der Lüge, in Jesu Christi Namen, und weisen euch von uns weg. Wir bekennen die Wahrheit aus Gottes Wort, dass die Freude an unserem Herrn unser Schutz ist. Wir bekennen die Wahrheit aus Gottes Wort, dass vor seinem Angesicht Freude in Fülle ist. Und wir sagen, wenn wir die Freude nicht geschmeckt haben, so suchen wir umso mehr nach der Gegenwart und dem Angesicht des Herrn, anstatt zu glauben, dass es bei ihm nicht dort Freude zu finden wäre. Wir bekennen, dass die Freude nicht aus unseren Gefühlen kommt, sondern aus deinem Reich, aus deiner Gegenwart, wo du bist. Aus deinem Licht, aus der Wahrheit, Herr. Herr, so beten wir, dass du in uns das schaffst, was dir gefällt. Herr, wir wissen, dass es dir gefällt, wenn wir uns an dir freuen. Und Herr, wie das Wort im Hebräerbrief, so beten wir darum. Lieber Vater, in Jesu Namen, schaffe das in uns, was vor dir wohlgefällig ist. Das haben wir schon manchmal getan. Ich denke, das sollten wir wieder tun, dass wir das gemeinsam proklamieren und zu unserem Herrn kommen und sagen und ihn darum bitten, dass er in uns das schafft, was vor ihm wohlgefällig ist, weil wir es selber nicht uns schaffen können. Es ist nicht in uns zu finden. Das steht im Hebräer 13, Vers 20 und 21. Ich denke, wir sollten uns darauf einigen, das mal aus der Elberfelder zu lesen und gemeinsam proklamieren. Schlag das mal bitte mit auf. Hebräer 13, Vers 20 und 21. Da steht, der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe aus den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut eines ewigen Bundes, unseren Herrn Jesus, vollende euch in allem Guten, damit ihr seinen Willen tut, indem er in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit sei, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und wenn hier steht, durch Jesus Christus, gilt das eben auch genauso durch das Wort Gottes. Also lasst uns das so proklamieren. Ich lese das Satz für Satz vor und wir proklamieren das für uns als Gebet und als Glaubensausdruck. Der Gott des Friedens aber, der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe aus den Toten heraufgeführt hat, der den großen Hirten der Schafe aus den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut eines ewigen Bundes, durch das Blut eines ewigen Bundes, unseren Herrn Jesus, unseren Herrn Jesus, vollende uns in allem Guten, vollende uns in allem Guten, damit wir seinen Willen tun, damit wir seinen Willen tun, indem er in uns schafft, indem er in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit sei, von Ewigkeit zu Ewigkeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen. Ja, so soll es sein.
Ich habe noch einen Gedanken, und zwar so ein Lügengedanken. Kann sein, oder glaube ich, ist ein ganz großer Gedanke, dass ich nicht weiß oder dass wir nicht wissen, dass wir gerecht sind in Jesus, durch Jesus. Ein Lügengedanken, der uns sagt, du musst doch noch das und das tun und das hast du wieder nicht geschafft. Diese Dinge, die uns immer wieder sagen, ja, das Bibellesen ist wichtig, aber ich kann es nicht und ich jetzt fange ich an und mach das. Aber aus einem Gedanken heraus, dass ich dadurch gerecht werde vor Gott. Und zwar ist das dieses Problem der Gesetzlichkeit. Ich lese es mal vor, Philipper 3. Übrigens, meine Brüder, freut euch im Herrn. Euch öfters dasselbe zu schreiben, ist mir nicht verdrießlich. Für euch aber bedeutet es, dass ihr fest werdet. Dann steht, seht auf die Hunde, seht auf die bösen Arbeiter, seht auf die Zerschneidung. Denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen und uns in Jesus Christus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Und ich glaube, das ist ein Grund oder eine Hauptlüge vom Teufel, dass wir uns selbst erretten oder gerecht machen könnten, dass wir gut sein müssen, dass wir all die Dinge erfüllen müssen, die geschrieben stehen, damit ich angenehm bin vor Gott. Und das ist eine Geschichte, die macht traurig. Das ist eine Sache, die macht ich armer, elender, sündiger Mensch. Das sind diese Christen oder ich möchte nicht dorthin kommen, dass ich unter diesem Joch des Gesetzes bin, weil dort ist keine Freude mehr. Dort ist Traurigkeit. Dort ist das, wo ich mich abrackere. Dort ist das, wo das Wort sagt, wer auf Fleisch sät oder seinen Arm zu seiner Kraft macht, der ist unter einem Fluch. Und Ein Fluch ist nichts Fröhliches, es ist nichts, wo man sich freut oder wo es einem gut geht, auch in seinem Herzen. Ein Fluch ist etwas, wo Traurigkeit ist, wo ich runtergezogen bin, wo einfach negativ Dinge mein Leben regieren. Und diese Hauptlüge, gerade unter uns Gläubigen, ist, dass ich mich selber mit meiner Kraft irgendwie erretten kann oder gerecht machen kann oder angenehm vor Gott oder irgendwie diese Gedanken, und das sagt auch der Galaterbrief ganz, ganz deutlich, ihr unverständlichen Galater, wer hat euch verzaubert? Das Verzaubern an dieser Stelle war, dass sie auch das ergriffen haben, dass sie gerecht sind aus Gnade, dass sie gerecht sind aus Glauben und nicht aus eigenen Werken. Und sie sind wieder dorthin gelangt. Und auch wenn das den Galatern passiert ist, denke ich, dass wir aufpassen müssen dort. Das Opfer Jesu und die Gerechtigkeit, die dadurch erworben ist, für jeden von uns im Glauben aufrechtzuhalten. Du und ich, wir sind Gerechte, auch wenn wir sündigen, auch wenn wir schuldig werden oder wenn wir Dinge nicht schaffen. Aber wir sind vom Status her oder vom Status vor Gott, wie Gott uns sieht, als Gerechte. Und das ist ganz wichtig, das wollte ich noch mit einfügen hier an dieser Stelle, weil dieses Gerechtsein wollen aus eigener Kraft und immer wieder in diesen Teufelskreis zu kommen, wieder hinzufallen, wieder aufzustehen, keinen Freimut mehr zu haben. Wer kennt denn das? Ich kann heute nicht zum Herrn kommen, ich kann heute nicht Bibel lesen, ich kann heute nicht beten, ich war so schlecht. Hab das und das und das alles nicht geschafft. Oder Lobpreis. Zum Herrn zu kommen, schnell zu laufen, mit Freimut zu kommen, auch wenn ich schuldig geworden bin. Und dort ist eine große Lüge versteckt. Der Vater ist der Vater, den wir lesen in seinem Wort, der wartet auf den Sohn, der bei den Schweinen war. Der wartet, der sagt, Mensch, komm her, komm schnell zu mir. Den Mantel der Gerechtigkeit, ich habe ihn hier. Und ja, das ist so ein Punkt, wo ich auch sagen muss, diese Schlinge, die wird oft geschlungen. Oder dieses Ding, ich muss doch noch. Und hast du wieder nicht geschafft. Und das fährt immer tiefer runter. Und die Freude verschwindet. Und wenn der Paulus hier schreibt, übrigens, meine Brüder, freut euch im Herrn, Philipper, klar, euch öfters dasselbe zu schreiben, ist mir nicht verdrießlich. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir das immer wieder hören. Uns gegenseitig ermahnen und ermuntern, dass wir den Lauf laufen. Und dieser Lauf ist ein Lauf von Freude. Ist ein Lauf, wo wir Freude haben. Und keiner, wo wir gebeugt und gebückt und voller Anklage sind. Wir haben das heute gehört, der Satan ist ein Ankläger, ein Lügner. Und die Wahrheit ist, dass Jesus dich erkauft hat und frei gemacht hat. Mit Freimut können wir kommen. Auch wenn wir schuldig werden, wenn wir sündigen. Wir schaffen das eh nie aus unserer Kraft. Wir schaffen das nicht, uns zu verändern. Hören wir auf damit. Hören wir auf, immer irgendwo was machen zu müssen, damit wir uns gut fühlen. Vielleicht auch vor den anderen. Hören wir auf damit. Sondern sagen, ich bin gerecht in Jesus. Und das, wie wir es gehört haben gerade, was er in unseren Herzen schafft, das ist wichtig, weil ich kann das gar nicht schaffen. Ich kann in meinem Herzen überhaupt nichts schaffen. Oder wer kann das? Wer kann sein Herz verändern? Ich kann es nie. Ne? Also wie gesagt, wir sind Gerechte. Der Status oder der Stand, den wir haben in Jesus, ist gerecht. Meine Frau hat so ein schönes T-Shirt, da hinten drauf steht gerecht. Manchmal gedacht, wenn die in irgendeiner Verkaufsstelle geht, was denken die Menschen? Gerecht. Weil jeder fühlt sich doch ungerecht oder schuldig oder was weiß ich. Aber dank Jesus, wir sind Gerechte in Jesus. Ja? Okay.
Mir ist da noch ein Aspekt dazu eingefallen, was ich die Woche in der Predigt gehört habe. Oder vom Derek Prinz schon mal, dass jede Frau irgendwo ihren Mann widerspiegelt. Und wenn jetzt... Also wir deuten das jetzt mal auf Jesus und die Gemeinde. Und wenn jetzt mir, sag ich mal, immer dann irgendwie, was denken dann die anderen? Irgendwie ist so Jesus, ne? Dass wir praktisch als seine Braut irgendwo, die, sag ich mal, kurz vor der Hochzeit steht, also jede Braut, die kurz vor der Hochzeit steht, wird sich ja irgendwo freuen. Ne? Und wir sind ja auch in dem Ding drin, dass wir kurz vor der Hochzeit stehen, wann auch immer das sein wird, als Gemeinde. Und ja, dass wir da irgendwo, also der hat das so aus dem Hohelied gebracht, dass was hat dein Geliebter einem anderen Geliebten voraus, dass wir irgendwie das, was der Jan auch gesagt hat, dass wir uns wirklich immer vor Augen halten, was hat Jesus alles, was hat er alles getan, was ist er alles irgendwie, was steht alles in seinem Wort über ihn, und wenn wir das uns wirklich jeden Tag vor Augen halten, ihn anschauen, dann kommt diese Freude wirklich automatisch und dann spiegeln wir ihn irgendwo auch wieder. Und ja, oft irgendwie, also der hat es so ein bisschen witzig gebracht in der Predigt, dass wir oft so, dann stehen wir so im Lobpreis und dass Jesus manchmal einfach ein Lächeln von uns haben will. Dass er manchmal einfach nur sagt, ich guck dich jetzt an und ich freue mich an dir und ich will, dass du mir zurücklächelst oder so. Und das, ja, ich denke, das ist irgendwie hat mich das angespornt zu sagen, ja, ich will als Braut Jesu, jetzt mal in dem Bild gesprochen, ich will ihn widerspiegeln, ich will seine Freude, das alles, was er hat, will ich widerspiegeln. Und das ist es mir wert, da manchmal über meine eigenen Gefühle oder ja, das eigene Niedergeschlagensein drüber wegzuschauen und ihn wirklich zu repräsentieren. Und ja, ich denke, dass wenn wir da tiefer hineinkommen, das ist echt gut. Dass wir, ja, und das ist eben dieser Schlüssel, dass wir ihn jeden Tag anschauen in seinem Wort oder ja, uns das immer wieder vor Augen führen, wie er ist. Und damit werden wir ihn widerspiegeln und die Freude wird einfach kommen.
Nur eine kleine Hilfestellung dazu. Hier steht in Kolosser 1, Vers 10 und 11 und 12. Seid in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend, mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem standhaften Ausharren aller Langmut, mit Freuden, indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Also immer schön Danke sagen und da bleiben wir glücklich. Ach nee.
Das lese ich nochmal vor, was war nämlich so gut. Im Kolosser 1. Lesen wir nochmal von 9 bis 14. Deshalb hören wir auch nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet, in aller Weisheit und geistlichem Verständnis, um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, fruchtbringend in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes, gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem Ausharren und aller Langmut, mit Freuden dem Vater danksagend, der euch fähig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Ich glaube, hier in dem Wort ist das alles nochmal zusammengefasst, was der Heilige Geist so wichtig gemacht hat. Wir wachsen in ihm, sind fruchtbar in jedem guten Werk, wachsen in der Erkenntnis Gottes, indem wir Offenbarung von ihm haben, werden mit aller Kraft gekräftigt. Und zwar, die Kraft, die wir von ihm geben, bezieht sich auf die Macht seiner Herrlichkeit, steht hier. Wir werden gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit oder gemäß der Macht seiner Herrlichkeit. Und diese Kraft kriegen wir zu allem Ausharren oder zu allem standhaft bleiben, zu allem stehen bleiben können und zu aller Langmut, zu aller Geduld. Und das machen wir alles, indem wir mit Freude dem Vater Dank sagen. Wir sagen unserem Vater mit Freude Dank. Und es ist wahr, durch das dem Vater danken kommt auch Freude. Es ist auch eine weitere Quelle von Freude, die uns Gott zur Verfügung stellt, indem wir ihm danken. Und dieser Vater, dem wir danken und der uns kräftig macht mit der Kraft von seiner Herrlichkeit und der uns die Fähigkeit gibt, stehen zu bleiben und auszuhalten. Und das mit Freude. Der macht uns fähig zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Also er versetzt uns in die Lage, dieses Erbe zu empfangen. Er versetzt uns in den Rechtszustand für dieses Erbe. Das ist, was der Matthias gesagt hat. Durch sein Opfer, durch das, was er für uns geschaffen hat, hat er für uns diesen Rechtszustand geschaffen, dafür das Erbe notwendig ist, um es bekommen zu können. Und das hat er gemacht. Und wenn wir versuchen zu sagen, ja, aber ich habe hier auch ein paar Punkte gesammelt, die du auf der Liste finden kannst, um von dem Erbe noch ein bisschen mehr zu kriegen, oder ich habe auch was dazu beigetragen, dann ist es ein Irrweg, wenn wir diese Punkte versuchen zu sammeln. Wir kriegen die nur in Hingabe auf ihn und im Vertrauen auf ihn, was er gemacht hat. Und er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis. Er hat uns errettet von dieser Macht, von diesen Lassos, die nach uns greifen wollen. Und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Hat uns in einen Schutzraum seines Reiches hineingesetzt. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Vater, dafür danken wir dir von ganzem Herzen in Jesu Namen, dass das du durch deinen Geist offenbarst, wie du bist. Und dass dein Reich nicht dem Reich dieser Welt vergleichbar ist. Und dass die Freude an dir tatsächlich unser Schutz ist. Und nicht unser Empfinden von einem schweren Joch, was du auflegen würdest. Und wir halten es trotzdem aus. Das ist so eine Lüge vom Teufel. Herr, die Dankbarkeit für die Errettung von dir. Und die Dankbarkeit für das, was du für uns geschaffen hast. Und die Freude darüber. Das ist unser Schutz. Und den wollen wir festhalten. Amen.